Heute vor 60 Jahren, am 10. November 1961, wurde hier das erste Mal die Topotherapie vorgestellt. Das ist die Titelseite Birkmeier-Hornikewitsch und an diesem heiligen Ort hier hat das stattgefunden und daher wollte das genau 60 Jahre später haben.
Nun, jetzt zur Dopa-Therapie 60 Jahre später. Dopa ist nach wie vor der Goldstandard und die wirksamste Therapie der Parkinson-Erkrankung. Auch das ist ja schon angeklungen, das ist seit langem bekannt, dass eben bei oraler Gabe die Dopa-Spiegel im Plasma stark schwanken und dass es deswegen bei vielen Patienten dann zu einer Verschmälerung des therapeutischen Fensters kommt, sodass Patienten dann nach Jahren hin und her schwanken zwischen völliger Unbeweglichkeit und schweren überschüssigen Bewegungen. Wichtiger für uns ist aber vor allem bei fortgeschrittenen Parkinson-Patienten die Pumpentherapie. Und zwar wird es also über die PEG-Sonde dann ins Jejunum kontinuierlich verabreicht, die Kombination aus Dopa und Carbidopa. Und seit kurzem gibt es auf der linken Seite diese sogenannte Lezigimon-Pumpe. Das ist die Kombination eben aus Dopa, Carbidopa und Entacapon. Und Sie sehen oben, dass bei dieser Verabreichung dann die Dopa-Spiegel doch um ein Drittel höher sind. 1997 hat eigentlich niemand über die Genetik der Parkinson'schen Erkrankung geredet und damals ist das erste Gen, nämlich eine Mutation in diesem Synuclein-A-Gen beschrieben worden, an einer großen Familie aus Sizilien und Süditalien, wo das dominant vererbt wurde. Also Alpha-Synuclein hat sich doch als zentraler Faktor in der Pathogenese der Parkinson-Erkrankung herausgestellt, ist wesentlicher Bestandteil der Lewy-Körperchen und Lewy-Neuriten. Und eine dritte Kopie dieses Gens mit vermehrter Bildung von Alpha-Synuclein führt ebenfalls zu familiären Parkinson. Prag hatte damals schon die Hypothese aufgestellt, dass das Ganze im Gastrointestinaltrakt beginnt. Und dass diese Veränderungen dann eben über den Vagus ins zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Diese Theorie würde auch erklären, dass Jahre vor dem Auftreten des Parkinson schon zum Beispiel Konstipation typisch ist bei Patienten, die später Parkinson entwickeln.
So sah auch der erste stereotaktische Rahmen aus, den der Ernest Spieglatz, Neurologe, mit seinem chirurgischen Kollegen Weißes gemacht hat. Das war nichts mit Schrauben, nein, das wurde mit Gips am Kopf befestigt, aber es hat funktioniert. Jene 700 Parkinson-Operationen, die auf seiner Warteliste vermerkt waren, absagte und allen Kranken die Behandlung mit Levodopa empfahl. Das muss man sich überlegen, eine Warteliste von 700, so viele operieren wir ja nicht einmal im ganzen Leben. Aber das gab es damals, es gab keine Alternative, es gab nur die. Und vielleicht hätte er nicht so abrupt bremsen sollen, weil er hat damals den Honeymoon erlebt von der ganzen Therapie, er hat den Kotzias nicht gelesen. Er hat nur gesagt, oh, jetzt haben wir eine gute Therapie, dann höre ich es auf und habe was anderes gemacht. An die Stellen, die man früher ausgeschalten hat, hat man Elektroden platziert und das Ganze wurde eben an diesen Impulsgeber angeschlossen. Das war deswegen so erfolgreich, weil man diesen Impulsgeber ein- und ausschalten konnte. Und das ist das Geniale gewesen und das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass die Therapie anerkannt wurde. Und Thomas Brücke hat immer wieder gesagt, er beneidet mich darum, dass wir eine Therapie anbieten können, die man unmittelbar sieht. Und viel unmittelbarer als das, da kann es ja gar nicht gehen. Das heißt, man kann den Patienten ein- und ausschalten. Wenn man dann 1960 schaut, was war denn damals, wie hat man da den Zielpunkt definiert? Man hat in der Tiefe operiert, aber man hat die Tiefe nicht gesehen, sondern man hat ganz einfach berechnet. Das war ein sehr rechenintensives Fach. Das war vielleicht einer der Gründe, warum ich es da noch machen wollte, weil es mich fasziniert hat. 1990 war man schon etwas sophistikierter, da konnte man schon noch besser darstellen unsere Zielpunkte und seit den 2000er Jahren sind wir eigentlich in der Lage, den Zielpunkt wirklich in der Kernspintomographie, das ist jetzt ein 3-Tesla-Bild. Was ich zur tiefen Hirnstimulation sagen möchte, bin ich schon dran, da hat sich nicht viel getan in den letzten Jahren. die Anatomie des Menschen ist gleich geblieben. Da hat sich von unseren Urvätern bis heute nichts geändert, weil es gibt nur ganz wenige Punkte im Hirn, wo man eben sehr genau verschiedene Symptome angehen kann.
Was man relativ früh herausgefunden hat, ist, dass dieses Gen eine Kinase ist, unter anderem, es hat mehrere Proteindomänen, aber diese Kinase-Domäne, die scheint also hier eine wichtige Bedeutung zu haben, weil man also in Vitro-Untersuchungen gesehen hat, dass diese Clü2019-Serien und aber auch andere Varianten, also die pathogenen Varianten, dass die Kinase-Funktion, also wenn man Exogen-Substrate dazugibt, dass die erhöht wird. Rab-Proteine, da gibt es ungefähr 60 verschiedene Formen in der Zelle und das sind Proteine, die für den intrazellulären Transport eine wichtige Rolle spielen. Die binden wiederum an andere Proteine und die an vesikuläre Strukturen sich anhaften können und Vesikeln in der Zelle entlang der Mikrotubuli transportieren können oder zur Abspaltung von Vesikeln führen können. Bei der mutierten Form, in dem Fall ist es I2020T, also auch eine pathogene Variante, dass diese Mutante, die LAG2, die Mikrotubuli richtiggehend ummantelt. Also es kommt zu einer kompletten Umhüllung dieser Mikrotubuli. Was sich aber herausgestellt hat dann durch diese Datenbanken, dass dieses Gen eigentlich am allerstärksten in den Immunzellen exprimiert wird. In Neutrophilen und in Monozyten. Es ist eigentlich am allerstärksten. Also da knallt dieses Gen richtig durch. Und man stellt sich die Frage, wieso wird das in den Immunzellen viel stärker exprimiert? Hat das irgendeine Bedeutung? Und nicht nur das, es wird mit RAB10 gemeinsam in denselben Zellen am stärksten exprimiert. Und die Frage war natürlich, ob möglicherweise das LAG2 einen immunologischen, also sozusagen der physiologische Effekt ein immunologischer ist. Und eine Arbeit, das hat gezeigt, dass sogar die G2019S-Variante, also die Parkinson macht, signifikant häufiger vorkommt in Patienten mit Inflammatory Bowel Disease. Was man sozusagen im Laufe von mehreren Studien herausgefunden hat, ist, dass VBS-35 wahrscheinlich ebenfalls an die Lysosomen geht und hier bei der Ausstülpung von Lysosomen eine Rolle spielt. Die Mutation, die man gefunden hat, dieses Alanin nach Threonin, auf Position 53, was heute unbestritten die Mutation ist, die Parkinson macht, war eigentlich man hat hier etwas beobachtet, was eigentlich nicht wirklich sein kann oder wo man sich gewundert hat, ob das richtig echt ist, weil nämlich die meisten Tiere, außer Affen, also sozusagen Primaten, die haben, also die Wildtyp-Variante ist ein Alanin beim Mensch und die wird mutiert nach Threonin. Aber fast alle Tiere haben an der Stelle ein Threonin. Also genau das, was eigentlich Parkinson macht, haben die meisten Tiere als Wildtyp-Variante. Und man bis heute eigentlich nicht weiß, wieso die nicht Parkinson bekommen.